der Verlust als große Erfahrung von Flucht und Vertreibung, also Verlust von Verwandtschaft, Verlust von Eigentum, Verlust von Heimat, wird eigentlich in den meisten Erzählungen gefasst in dem Bild der 30 Kilo, manchmal auch der 40 Kilo, die mitgenommen werden konnten. Jetzt war ich zum Beispiel bei einer Geflüchteten aus dem böhmischen Niederland, also aus Nordböhmen, die mir erzählt hat, dass sie mit 30 Kilo hier angekommen ist, in Bayern war das. Und im nächsten Satz hat sie erzählt, hat sie in ihrem Zimmer, in dem die Aufnahme stattgefunden hat, rumgezeigt und hat gesagt, sehen Sie, das ist das Herrenzimmer meines Vaters. Das haben wir retten können. Also sie hat sicher nicht die Unwahrheit erzählen wollen, aber sie hat alles, was man unter dem Verlust gepackt hat, in diese 30 Kilo gepackt. Also immer wieder wird von den 30 Kilo erzählt. Sie hat weit mehr mitgebracht. Sie konnte ein ganzes Herrenzimmer ihres Vaters aussiedeln. Aber dennoch wird ihr Schicksal in diesen 30 Kilo manifestiert, weil diese 30 Kilo eben in den Medien, in den öffentlichen Medien immer wieder als Symbol für Flucht und Vertreibung stehen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den ICTOS e.V., das Institut für Kirchen- und Kulturgeschichte der Deutschen in Ostmittel- und Südosteuropa. Diese Folge ist Teil der Berichterstattung zur ICTOS-Jahrestagung 2025. Heute spreche ich mit Dr. Elisabeth Fendel über die mediale Vermittlung von Erinnerungen an Flucht und Vertreibung. Sie beschreibt, wie die Erfahrung der Vertriebenen zunächst vor allem mündlich und innerhalb eigener Gemeinschaften weitergegeben wurden. Sie erklärt, wie Heimatstuben Erinnerungsstücke bewahrten und wie aus privaten Sammlungen zunehmend museale und auch grenzüberschreitende Erinnerungsorte entstanden. Am Beispiel des Sudetendeutschen Tags zeigt sie zudem, wie eng Erinnerungsmedien mit politischen Deutungen und dem deutsch-tschechischen Verhältnis verbunden sind. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Zentral ist dabei die Ankündigungsfolge für die Sonderreihe zur ICTOS-Tagung 2025, in der alle Links zu dieser Tagung gespeichert werden. Frau Fendel war schon einmal zu Gast gewesen. Damals haben wir über eine Gemeindeneugründung auf einem ehemaligen Flugplatz, nämlich Neutraubling, gesprochen. Daher war meine erste Frage natürlich, wie Sie jetzt zur Analyse von Medien der Erinnerung kamen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2026.
Also ich habe sowohl in meiner Tätigkeit in zwei Museen, dem Egerland-Museum in Marktredwitz, als auch dem Sudetendeutschen Museum in München und bei meiner Arbeit im Institut für Kulturanalyse der Deutschen des östlichen Europa immer wieder mit verschiedenen Medien der Erinnerung zu tun gehabt. Ich war im IKDE Referentin für die böhmischen Länder und die Slowakei. Und da hatten wir natürlich sowohl mit Leuten der Erlebnisgeneration zu tun, als auch mit deren Nachfahren. Und es geht natürlich immer bei diesen Arbeiten, auch in den Museen, nicht nur um die Regionen, sondern vor allem auch um die Erinnerungen an die Regionen. Und deswegen auch immer an die Medien und Praktiken der Erinnerung.
Wir fangen ganz grundlegend an. Wir fangen mit den theoretischen Grundlagen an. Was meinen Sie konkret, wenn Sie von Medien der Erinnerung sprechen?
Ja, ich gehe da aus von einer These, die unter anderem von Stefan Scholz, Maren Röger und Bill Nieven vertreten werden in dem grundlegenden Handbuch zur Erinnerung an Flucht und Vertreibung. Die weisen darauf hin, dass jeder Diskurs generell medial grundiert ist. Also Erinnerung, Kulturen können nur medial stattfinden. Die Erinnerungsmedien, ich werde nachher Beispiele nennen, was für Formen von Erinnerungsmedien es gibt, produzieren Deutungen von Vergangenheit Und diese Deutungen zu untersuchen, ist Aufgabe unter anderem der empirischen Kulturwissenschaft. Für den Bereich Flucht und Vertreibung wird erst seit den Mitte der 2010er Jahre untersucht, welche Rolle die verschiedenen Medienformen als Vehikel und als Mitproduzenten von historischen Deutungen spielen. Also Erinnerungsmedien prägen die öffentliche Erinnerung, sie geben Impulse und sie verstärken sie. Aber sie sind immer auch abhängig von einer öffentlich sich wandelnden Erinnerungskultur, also immer auch von politischen Konstellationen. Und in unserem Bereich, über den wir heute sprechen, im Bereich, der unter den Begriffen Flucht und Vertreibung gefasst wird und damit aber alle Migrationsbewegungen, die sich infolge des Zweiten Weltkriegs ereignet haben, umfasst, sind es Erinnerungsmedien wie die Errichtung von Heimatsammlungen, sogenannten Heimatstuben, die Abhaltung von Heimattreffen, auf denen gemeinsam erinnert wird, Festzüge, die Abhaltung von Festzügen, die Gestaltung von Briefmarken, auch das ist ein Thema, mit denen Politik und Erinnerungspolitik gemacht wird, auf die Gestaltung und den Inhalt von Heimatzeitschriften und vielleicht an erster Stelle sogar auf das Erinnernde erzählen.
Das heißt, Sie haben da einen sehr breiten Medienbegriff und einen Gedanken, den ich sehr spannend fand, war diese Idee, jedes Medium und jede damit zusammenhängende Erinnerungskultur hat auch so seine eigene Logik. Können Sie das noch ein bisschen ausbreiten?
Unter Eigenlogiken verstehe ich, dass diese spezifischen Formen sich natürlich immer auf ein, vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbares, logisches Grundkonzept, das dahinter steckt, beziehen. Aber wenn man sie näher untersucht, kann man diese Eigenlogiken ganz gut aufdröseln. Und das versuchen wir eben in unserer Arbeit. Also Heimattreffen haben nicht eine festgesetzte Bedeutung, sondern in den sich etabliert habenden Formen steckt immer diese Eigenlogik mit dahinter. Bei Heimattreffen zum Beispiel ist es die Verbindung zwischen Emotion und Politik. Also zum einen waren Heimattreffen einfach Orte, an denen man sich getroffen hat, um ehemalige Nachbarn, Mitbewohner des Heimatortes, bekannte Verwandte zu treffen. Aber natürlich war das Ganze politisch konnotiert, auch von der Landsmannschaft, die da als Veranstalter aufgetreten ist. Und diese Verbindung, würde ich als Eigenlogik besagen, diese Verbindung von Emotion und Politik, jetzt auf den Bezug auf Heimattreffen.
Diese Medien der Erinnerung verändern sich mit der historischen Situation. Sie haben ja eben schon darauf hingewiesen, es gab eine Erlebnisgeneration und es gibt Erinnerungsgenerationen. In der ersten Phase nach dieser Vertreibung, nach dem Neuankommen, über das wir auch letztes Mal mit Neutraubding gesprochen haben, welche Medien der Erinnerung sind da prävalent und wie funktionieren sie und mit welchem Zweck werden sie verwendet?
Ja, also die grundlegende das erste Medium des Austausches über das Thema Flucht und Vertreibung ist wohl das gesprochene Wort. Also mündliche Erzählungen über Erfahrungen, die man gemacht hat im Bereich Flucht und Vertreibung, Schilderungen von Erlebnissen sind zum Teil oder eigentlich fast immer auch von vornherein medial überformt. Denn man erzählt zwar, was man erlebt hat, man ist aber in dem Erzählen auch geprägt von zahlreichen kulturellen Formungen, also von dem, was in Familienerzählungen tradiert wurde, was in der Belletristik darüber berichtet wird, in Filmen, im Fernsehen. Also man erlebt kaum reine Schilderungen eigener Erfahrungen, die nur auf eigener Erfahrung basieren. Es ist ja auch so, dass man oft merkt bei Gesprächen mit Heimatvertriebenen, gerade der ersten Generation, dass sie auch immer sehr stark reagieren und ihre Erzählungen darauf fokussieren, wer sie befragt. Also Männern werden andere Sachen erzählt als Frauen zum Beispiel. Das kann man ganz gut nachweisen. Und vielleicht in dem Punkt auch noch, wenn wir von Frauen reden, die ersten Erzählungen über Erfahrungen von Flucht und Vertreibung sind natürlich Frauenerzählungen. So wie Erzählungen vom Krieg meist Männererzählungen sind, weil Frauenerzählungen deshalb, weil Flucht und Vertreibung zum Großteil von Frauen, die mit ihren Kindern und mit den alten Leuten aus den Familien unterwegs waren. Die Erfahrung war eine hauptsächlich weibliche Erfahrung, diese Fluchterfahrung. In der Volkskunde wurden diese Erzählungen von Flucht und Vertreibung relativ früh gesammelt. aber man hat weniger über, also man wollte eher die Fakten von Flucht und Vertreibung abfragen. Die Gesamtbiografie, also etwa, was hat sich verändert durch diesen tiefen Einschnitt, durch das Verlassen müssen der Heimat? Wie ist das Leben der Leute weitergelaufen? Das hat einen kaum interessiert. Das ist erst seit den 1980er Jahren, dass man versucht, diese volkskundliche Erzählforschung zusammenzubringen mit einer historisch-soziologischen Biografieforschung. Es interessiert jetzt auch weniger die Tatsachenberichte, sondern eher die Verarbeitungs- und Erzählstrategien der Befragten, die Bewertungen und die Urteile, weniger die Erzählinhalte. Der Mensch ist ein erzählender Homo narrans, also der Mensch erzählt gern. Und das war auch ein Problem in der direkten Nachkriegszeit, das mir viele meiner Gesprächspartnerinnen und Partner berichtet haben. Die Aufnahmegesellschaft war eigentlich nicht bereit für diese Erzählungen. Die hat es wenig interessiert. Und deswegen war man froh, sich in so Institutionen, sage ich jetzt mal, wie Heimatstuben oder auch bei Heimattreffen mit Gleichgesinnten treffen zu können, die auch Interesse an diesen Geschichten hatten.
Ich finde, bei diesen Erzählungen, da spiegeln sich ja zwei Ebenen wieder. Das eine ist eben diese persönliche, direkte Erfahrung von Flucht und Vertreibung. Und auf der anderen, das haben Sie eben auch schon angedeutet, da geht ein ganzer Kosmos auf an Gesellschaft, an Heimatideen, an Kulturen, auch an Politik, die ja mit dieser ganzen großen Frage nach Flucht und Vertreibung aus dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, die Leute haben bestimmte Dinge erzählt, um ein irgendwie geartetes politisches Narrativ, Opfernarrativ oder so weiter zu stärken. Aber das hängt ja trotzdem miteinander zusammen. Wie verbinden Sie da in Ihrer Forschung diese Mikro-, die Meso- und die Makroebene?
Ja, also ich kann das vielleicht nochmal an einem Beispiel aufzählen, was sie vorher gemeint hat. Der Verlust als große Erfahrung von Flucht und Vertreibung, also Verlust von Verwandtschaft, Verlust von Eigentum, Verlust von Heimat, wird eigentlich in den meisten Erzählungen gefasst in dem Bild der 30 Kilo, manchmal auch der 40 Kilo, die mitgenommen werden konnten. Jetzt war ich zum Beispiel bei einer Geflüchteten aus dem böhmischen Niederland, also aus Nordböhmen, die mir erzählt hat, dass sie mit 30 Kilo hier angekommen ist, in Bayern war das. Und im nächsten Satz hat sie erzählt, hat sie in dem Zimmer, in dem die Aufnahme stattgefunden hat, rumgezeigt und hat gesagt, sehen Sie, das ist das Herrenzimmer meines Vaters. Das haben wir retten können. Also sie hat sicher nicht die Unwahrheit erzählen wollen, aber sie hat alles, was man unter dem Verlust gepackt hat, in diese 30 Kilo gepackt. Also immer wieder wird von den 30 Kilo erzählt. Sie hat weit mehr mitgebracht. Sie konnte ein ganzes Herrenzimmer ihres Vaters aussiedeln. Aber dennoch wird ihr Schicksal in diesen 30 Kilo manifestiert, weil diese 30 Kilo eben in den Medien, in den öffentlichen Medien immer wieder als Symbol für Flucht und Vertreibung stehen. Und da sieht man, wie abhängig die persönlichen Erzählungen eben von dem großen gesellschaftlichen, politischen Erzählen. Die Flüchtlinge durften 30 Kilo mitnehmen. Ich will damit nicht beschönigen. Und natürlich ist es trotzdem schlimm, obwohl sie das Herrenzimmer hat, dass sie ihre Heimat verlassen musste. Das ist ja vollkommen klar. Aber es ist doch interessant zu untersuchen, wie solche Bilder und solche Erzählungen entstehen.
Ja, ich glaube, in der Literaturwissenschaft würde man das einen Topos nennen. Diese Erzählung von 30 Kilo ist so prävalent, dass diese Frau es offensichtlich in ihren eigenen Erfahrungsschatz aufgenommen hat, auch wenn es ja anscheinend rein objektiv nicht stimmt. Und Sie sagten ja, Sie haben mit den Leuten persönlich gesprochen. Das ist ja die Erlebnisgeneration. Verändern sich diese Erzählungen, wenn man da an jüngere Menschen rangeht, an die Leute, die Kinder und Enkel dieser Erlebnisgeneration sind? Wie erzählen die von der Flucht ihrer Eltern und Großeltern?
Also komischerweise, würde man es lapidar sagen, komischerweise ändert sich da relativ wenig. Auch von der vor allem Enkelgeneration wird dann von diesen 30 Kilo gesprochen. Also man kann es jetzt zu 100% so sagen. Es gibt natürlich auch kritischere Aufarbeitungen. Aber im Familiengedächtnis wird häufig das weiter tradiert, was die Großeltern erzählt haben. Ja? Also es gibt ja da so eine Koalition. Das ist in der Forschung schon lange festgestellt worden, dass meistens eine Koalition zwischen Großeltern und Enkelinnen entsteht. Die Kinder haben versucht, möglichst wenig von diesem Schicksal der Vertreibung mitzukriegen und auch nach außen zu tragen. Die Kindergeneration, die wollte einfach hier ankommen, die wollte nicht diskriminiert werden. Die hat sehr schnell sich meist auch an die neue Sprache gewöhnt. Sie wollten nicht als, in Anführungszeichen, Flüchtlingskind, wie man es damals genannt hat, markiert sein. Sie haben sich wenig damit beschäftigt. Die Enkelgeneration ist eigentlich die, die sich jetzt wieder damit beschäftigt. Und da werden dieselben Topoi häufig, sehr häufig dieselben Topoi weiter tradiert, wie sie es von den Großeltern gehört haben.
Wie sehr können Sie das feststellen, wie sehr die Erzählungen auch sich verwandelt haben mit der wandelnden politischen Lage? Also wurde in den 50er, 60ern in der unmittelbaren Zeit anders drüber gesprochen als etwa in den 70er Jahren, wenn wir da an sowas Großpolitisches denken wie eine Entspannungsphase, neue Ostpolitik, diese ganzen Schlagwörter?
Ja, das ist schwierig, aber ich würde sagen, in den 50er Jahren wurde im öffentlichen Erinnern wenig davon erzählt. Also es wurde untereinander in den Kreisen der Heimatvertriebenen und natürlich bei Befragungen und so weiter viel erzählt. Es ist ja in den 50er Jahren auch das erste große staatliche Projekt angelaufen mit der Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa. Ein Großprojekt, das von staatlicher Seite initiiert war und in dem eine große, große Zahl von Zeitzeugenberichten veröffentlicht wurden. Man nannte dieses Werk die Ostdokumentation, die ist in mehreren Bänden 1953 bis 1962 erzählt, aber wie gesagt, erschienen. Aber wie gesagt, im alltäglichen Umgang zwischen Heimatvertriebenen und Alteingesessenen war das weniger das Thema. Es kam eigentlich erst auf, ich nenne die Phase immer so die Zeit, die erste Phase als eine Zeit, in der keine Zeit für Heimweh und kein Geld für Trachten war. Erst nachdem er die nötigsten materiellen Dinge geregelt hatte, indem er Arbeit hatte, Wohnung hatte, was zu essen hatte, hat man angefangen, über die Zeit zu reden. Und da hat sich das dann natürlich schon zum Teil sehr gewandelt. Während in den 60er Jahren vor allem die Schönheiten der Heimat erzählt wurden, also die oft geprägt von Vergleichen, also was war in der alten Heimat, in der sogenannten alten Heimat besser als in der neuen Heimat. Also dieses Vergleichen war ganz wichtig. Ja. Hat sich dann in den 70er, 80er Jahren hat man sich doch auch mehr mit den Ursachen von Flucht und Vertreibung beschäftigt. Eigentlich erst mit der aufkommenden Beschäftigung in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit mit dem Holocaust und der Shoah. Erst dann kann man eigentlich auch in den Erzählungen zum Überlegen, welche Gründe hatte denn die Vertreibung? Warum sind wir vertrieben worden? Während früher das immer so abgetan wurde, ich kann das nicht für 100% behaupten, wir sind vertrieben worden, weil wir deutsch waren. Und weiter gab es keine Erklärungen dazu.
Das Erzählen, Sie haben es gesagt, ist etwas sehr Menschliches und auch Zwischenmenschliches, aber eben auf einer kleineren Ebene. Wir gehen mal ein bisschen höher. Sie sprachen eben auch schon von Heimatstuben als eine Möglichkeit der Erinnerung, als ein Medium der Erinnerung. Was sind diese Heimatstuben? Wo kamen die her? Wer hat die gemacht?
Ja, also die Errichtung von Heimatstuben kann in mehreren Wellen nachgezeichnet werden. Die erste Welle hängt zusammen mit in den 50er Jahren zu beobachten und sie hängt zusammen mit dem Prinzip der Patenschaft. Also bundesrepublikanische Städte und Gemeinden haben damals ab Mitte der 50er Jahre die Patenschaft für die Bewohnerinnen und Bewohner ehemaliger Gemeinden oder Regionen, Städte im östlichen Europa übernommen. Also sagen wir mal, die Stadt Wiesbaden für die Heimatvertriebenen Karlsbader. Man hat es oft daran festgemacht, Wiesbaden als Kurstadt, Karlsbad als Kurstadt. Also so konnte man das ganz gut verbinden, zum Beispiel. Ja. Und der Sinn dieser Patenschaft war, dass man in der Stadt, die Kenntnis über die Heimat und die Herkunft der Patenkinder verstärken sollte. Das sollte geschehen durch die Bezeichnung von Straßennamen mit Begriffen aus diesen Regionen, aus denen die Heimatvertriebenen kamen, oder durch die Errichtung von Vertriebenen-Denkmälern, die auf vielen bundesrepublikanischen Friedhöfen ja heute noch stehen, so Heimatkreuze nennt man die meistens, oder eben durch die Errichtung von Heimatstuben. Diesen Heimatstuben hat man zweierlei Bedeutung zugemessen. Zum einen sollten sie Treffpunkte sein, in denen sich Heimatvertriebene, und ich verwende den Begriff Heimatvertriebene jetzt als Sammelbegriff für alles, was vertrieben, ausgesiedelt und so weiter bedeutet. Also es sollten Treffpunkte für Heimatvertriebene sein, in denen die sich in heimatlicher Umgebung zusammensetzen können. In diesen Heimatstuben waren deshalb meist auch Sitzgarnituren oder Tische mit Stühlen auf jeden Fall, wo man sich treffen konnte. Hier wurde oft die Heimatortskartei geführt, das heißt also eine Adressliste mit den neuen Anschriften der ehemaligen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Da wurden meistens auch die Heimatarchive drin verwahrt, also alles, was man an schriftlichem Material, an Fotografien, an Archivstücken retten konnte. Das wiederum war oft der Grundstock für die Entstehung von Heimatchroniken. Also auch das wurde in den Heimatstuben gesammelt. Und dann wurde vor allem in den 50er Jahren alles, was auch nur aus der Heimat stammt, das konnte ein Schlüssel des Friedhofskapelle von Leitmeritz sein, genauso wie der letzte Dirigentenstab des Chordirektors von Ausweg, Ustinat Labem. Also ein buntes Sammelsurium von Sachen, die dann museumswürdig waren, wenn sie aus der Heimat waren. Allein die Herkunft aus der Heimat hat sie zu Museumsobjekten gemacht. Und diese Heimatstuben wurden in den 50er Jahren in großer Zahl eben in den Patenstädten gegründet. Sie waren sollten auch dazu dienen, dass die einheimische Bevölkerung mit den Gegebenheiten in der alten Heimat vertraut gemacht werden. Das Problem war allerdings, dass die Dinge meist so zusammenhanglos und ohne Kontextualisierung ausgestellt waren, dass man ohne eine Führung oder ohne aus der Gegend selber zu kommen eigentlich wenig verstanden hat. Da waren einfach Objekte aneinandergereiht. Ja, ich bezeichne das immer auch ein bisschen als Deponien der Erinnerung, weil der einfach abgelegt wurde, damit es nicht verloren geht. Das war die erste Phase in den 50er Jahren. Eine zweite Phase war dann die Zeit, in der bereits die zweite Generation von Heimatvertriebenen die Objekte an die Sammlungen gegeben hat. Und das war häufig so, dass in einer zweiten Phase in den 70er, 80er Jahren die Heimatstuben dann Teil der stadtgeschichtlichen Sammlungen wurden. Ja, man kann vielleicht sagen, die Slowakeideutschen in Durlach bei Karlsruhe haben im Pfinzgau-Museum ihr karpatendeutsches Museum gehabt. Und es wurde somit auch ein Teil der Stadtgeschichte. Oft waren dann zu dieser Phase bereits die Nachkommen der Heimatvertriebenen die Spender der Objekte. Und häufig ist es auch so, dass man, wenn die Eltern gestorben waren und man hat das Haus ausgeräumt, hat man Sachen gefunden, von denen man wusste, die Eltern haben einen fast religiösen Umgang mit diesen Sachen gepflegt, weil sie eben oft einzige Erinnerungsstücke an die alte Heimat waren. Wir nennen das in der Volkskunde auch einen sakralen Umgang mit diesen Objekten, einen quasi sakralen Umgang mit diesen Objekten. Und weil man selber kein Interesse an den Sachen hat, wollte man sie an eine Institution geben, die die Verantwortung dafür übernimmt. Das ist zum Teil heute noch so, also dass die Nachfahren, die Enkel, die alte von der Oma mitgenommene Tracht zwar selber kein Interesse mehr haben, sie würden sie selber nicht anziehen, sie würden sie nicht aufbewahren, aber sie wollen auch nicht, dass sie zerstört wird. Und deswegen geben sie an eine der Heimatstuben oder jetzt auch an die eines der großen Landesmuseen, die es für jede Gruppe aus dem östlichen Europa gibt, geben sie da ab. Ich verwende dafür gern den Begriff der Deponia. Hans Dünninger hat in den 60er Jahren einen Aufsatz geschrieben, da hat er eine Wegkapelle in Unterfranken untersucht und hat festgestellt, dass bei dieser Kapelle im Laufe der Zeit immer mehr Andenken an religiöse Feiern wie Erstkommunion oder Firmung abgelegt werden, Rosenkränze, Taufkerzen und so weiter. Und er hat dann dort Befragungen gemacht mit Spenderinnen und Spendern und hat eben genau das festgestellt. Man will die Sachen selber nicht mehr behalten, sie bedeuten einem nichts mehr, aber man weiß aus Ehrfurcht vor der Generation, die eigentlich die Erstbesitzer waren, will man sie nicht wegschmeißen und deswegen sucht man geeignete Orte, die abzugeben. Und eine dritte Phase der Heimatstuben war dann nach der Wende. Da wurden in den sogenannten neuen Bundesländern, meistens vom Bund der Vertriebenen, Heimatstuben errichtet. In der DDR, in der früheren DDR durfte die Erinnerung an Flucht und Vertreibung, also die öffentliche Erinnerung an Flucht und Vertreibung war sehr sanktioniert. Sie hat zum Teil schon stattgefunden, aber keine öffentliche Erinnerung war möglich. Und deswegen konnten natürlich auch keine Heimatstuben errichtet werden. Vom Bund der Vertriebenen wurden in den 90er Jahren viele Heimatstuben, die aber immer so einer übergeordneten ostdeutschen Heimat gewidmet waren, also keinem konkreten Ort, errichtet. Und natürlich wurden, und das hat in den 90er Jahren bereits begonnen, wurde damit angefangen, in vielen Orten, in denen man vor allem in der Bundesrepublik keine Betreuer für die Heimatsammlungen mehr gefunden hat, also teilweise auch in Österreich, aber vor allem in der Bundesrepublik, hat man angefragt, ob die tschechischen Herkunftsstädte nicht diese Heimatschulen übernehmen. Dort war das Interesse und ist das Interesse oft oder häufig sehr gestiegen, weil man vor allem an den Heimatarchiven interessiert ist. Und als Beigabe nimmt man dann meistens auch die Heimatsammlung mit. Wir kennen das von Tetschen, Bodenbach, Jetschin heute. Da ist das ganze Heimatarchiv übernommen worden, aber jetzt auch die Heimatstube. Und die ist im Schloss in Jetschin aufgebaut, wie sie vorher in Deutschland aufgebaut war. Und meistens haben die Heimatstuben an diesen neuen Orten auch mehr Besucher, weil alle Personen der zweiten, dritten Generation, die jetzt Familienforschung machen, gehen natürlich jetzt inzwischen auch in Jetschins Archiv. Und auf dem Weg schauen sie auch die Heimatstube an. Die ist dann auch regelmäßig geöffnet, als sie in Deutschland geöffnet war. Es liegt an den Betreuerinnen und Betreuern, die natürlich in Deutschland schon ein gewisses Alter erreicht hatten. Die Heimatstuben waren oft nur einen Tag im Monat geöffnet. Und sie sind so für eine größere, in meinem Fall, also im Fall der böhmischen Länder, tschechische oder deutsche, für ein deutsches und tschechisches Publikum geöffnet. Also das ist so grob die Entwicklung der Heimatstuben, also wenn man es jetzt ganz pauschalisiert. Aber es gibt immer noch eine große Zahl von Heimatsammlungen, was die Heimatsammlungen aus dem böhmischen Bereich, böhmischen mährischen Bereich betrifft, hat das Landesmuseum in München, das sogenannte Sudetendeutsche Museum, eine Verpflichtung unterschrieben, wenn sich eine Heimatstube auflöst und keine Träger, sowohl in Deutschland, keine anderen Träger in Deutschland, etwa das Stadtmuseum der Patenstädte oder in Tschechien findet, dann hat sich das Sudetendeutsche Museum verpflichtet, diese Heimatsammlungen aufzunehmen. Das ist häufig ein bisschen ein Problem, weil natürlich die Betreiber der Heimatsammlungen denken, die Heimatstube würde dann eins zu eins wieder so aufgebaut werden, wie sie eben als eigenständige Institution aufgebaut war. Und das kann natürlich nicht geleistet werden. Die Sachen kommen dann meistens ins Depot. Sie werden dort ordentlich verwahrt. Also sie werden inventarisiert, sie werden aufgenommen und man verwendet einzelne Gegenstände für Sonderausstellungen. Aber man kann natürlich nicht eine Heimatstube eins zu eins wieder aufstellen.
Wir gehen noch eine Stufe weiter. Sie sprachen am Anfang auch schon von Briefmarken und damit möchte ich generell den Weg öffnen zum Thema staatliche und offizielle Medien der Erinnerungen. Welche Abläufe, welche Logiken können Sie da feststellen?
Ja, also die Briefmarken, das ist wirklich sehr interessant. Man hat sich zwar zunächst geeinigt gehabt, dass keine Briefmarken in der Bundesrepublik entstehen, die mit Motiven aus der alten Heimat gestaltet werden. Man hat dann aber bereits 1955 die erste Briefmarke zum Thema Flucht und Vertreibung herausgegeben. Man muss vielleicht vorher sagen, Briefmarken waren immer mehr als reine Gebührenbelege. Sie waren immer ein Mittel der kulturellen Kommunikation und sie sind auch immer politisch. Ja. Die Motive und die Gestaltung der Marken, aus denen ist abzulesen, der Wunsch und der Versuch von Gruppen Bedeutung in der Gesellschaft herzustellen. Sie sind weit verbreitet, sie können auch international weit verbreitet werden und sind deswegen ein geeignetes Mittel der kulturellen Kommunikation. Also wie gesagt, die erste Briefmarke ist in der Bundesrepublik 1955 entstanden. Die ist eine sehr berühmte Marke, weil sich um sie dann auch zahlreiche Konflikte ergeben haben. Das werde ich nachher erzählen. Diese Marke ist in der Auflage von 20 Millionen Stück aufgelegt worden. Erstausgabe Tag war der 2. August 1955 und sie zeigt eine Gruppe von 5 Personen, die von rechts ins Bild treten. Das sind 4 Erwachsene und ein Kind. Die Figuren gehen alle sehr nach vorne gebeugt und es schaut aus, als ob sie hasten, irgendwo hin hasten. Man sieht aber weder den Beginn der Bewegung noch das Ende der Bewegung. Man erkennt auch nur ganz schematisch die Rucksäcke auf den Rücken der Personen. Aber durch ihre gebeugte Haltung scheint es so, als würde man das Gepäck, die Schwere des Gepäcks erkennen. Und man sieht sehr genau, dass es ein Zug von Getriebenen ist. Gerhard Paul hat da sehr eindeutig über diese Briefmarke geschrieben, wie eben die Flucht und Vertreibung als gegenwärtige Tragödie fokussiert wird, weil man eben weder den Anfang noch das Ende dieses Prozesses der Flucht und der Vertreibung erkennen kann. Die Marke ist erschienen zum Jahrestag des Potsdamer Abkommens und wurde 1965 zum zweiten Mal aufgelegt, dann eben 20 Jahre mit dem Titel 20 Jahre Flucht und Vertreibung. Und interessant ist jetzt nicht nur die Marke selbst, sondern ist vor allem der Umgang mit dieser Marke. Es gibt also eine große Zahl von First Day Covers, also so Ersttags Umschlägen, in denen das Motiv der Marke auf unterschiedliche Weise nochmal umgesetzt wird. Oft mit Fotografien von geflüchteten Menschen, manchmal sogar mit Bezügen zur Flucht nach Ägypten, die ja häufig als Bildmuster, als ikonografisches Muster für die Vertreibung, also auch unschuldige Leute werden vertrieben, ja, gedient hat. Also diese First Day Covers sind sehr interessant, aber auch der sich um diese Marke entspinnende Postkrieg. Also in bestimmten Ländern, vor allem aus dem damaligen Ostblock in Anführungszeichen, wurden Briefe, die mit dieser Marke frankiert waren, nicht weitergeleitet und sind wieder zurückgeschickt worden. Und innerhalb der Philatelie gibt es einen großen Sammlerkreis von sogenannten Postkriegsbelegen. Da gehören auch Briefmarken mit dieser Marke dazu.
Das alles zeigt ja das Thema Flucht, Vertreibung, Schicksal deutscher Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg war unglaublich kontrovers. Ändert sich das mit dem Ende des Kalten Kriegs und wenn ja, wie?
Ja, also diese Frage kann man vielleicht sehr gut am Beispiel des Sudetendeutschen Tags, des großen jährlich stattfindenden, am Pfingsten jährlich stattfindenden Heimattreffens der vertriebenen Deutschen aus den böhmischen Ländern, also aus Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien, beantworten. Dieser Sudetendeutsche Tag, der erstmals Anfang der 50er Jahre veranstaltet wurde, ist, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, sehr geprägt von der Kombination Emotion und Politik. Er war und ist immer noch auch eine sehr politische Angelegenheit, heute jedoch weitaus offener als in den 50er Jahren. In den 50er Jahren und in den 60er Jahren sind zu diesem Treffen an die 400.000, 500.000 Menschen gekommen, häufig. Ja. Man hat dort sowohl Heimattreffen veranstaltet, also man hatte große Hallen. Meistens fanden diese Treffen in den Messegeländen der austragenden Städte statt. Man hatte dort sogenannte Heimathallen, die mit Biertischgarnituren ausgestattet waren. Und da konnte man sich je nach Heimatkreis in den markierten Bereichen für den jeweiligen Heimatkreis und dann aber auch den jeweilige Heimatstadt treffen. Also es gab eine Halle Egerland, da gab es dann eine Abteilung Karlsbad und dann konnte man sich auf einen Tisch der Karlsbader Gemeinde Donauwitz setzen. Also man konnte ganz konkret versuchen, dort ehemalige Mitbewohnerinnen und Mitbewohner zu treffen. Aber für die Landsmannschaft am bedeutendsten waren nicht diese Heimattreffen, sondern die politischen Veranstaltungen, die meistens am Pfingstsonntag stattgefunden haben, neben einem Gottesdienst, neben Gottesdiensten der verschiedenen Konfessionen, also als meistens Altkatholiken, Protestanten und als größter der katholische Gottesdienst, die in ihren Predigten, also gerade die katholischen, oft auch sehr politisch waren. Neben den Gottesdiensten fand an diesem Sonntag immer die Hauptkundgebung statt, zu der immer auch der bayerische Ministerpräsident erschienen ist. Bayern hat die Patenschaft über die Sudetendeutschen übernommen, Anfang der 50er Jahre, und deswegen war der Schirmherr meistens auch der bayerische Ministerpräsident. Und die haben da immer natürlich in der Zeit gemeinsam mit dem Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe gemeinsam ihre politischen Forderungen auch an das Nachbarland gestellt. Zu beobachten ist nur, dass häufig Teilnehmer überhaupt nicht zu diesem am Sudetendeutschen Tag gar nicht zu dieser Kundgebung gegangen sind, sondern denen war wirklich das Wichtigste das Treffen mit ehemaligen Nachbarn und Verwandten. Man muss auch denken, dass das für viele eine große finanzielle Anstrengung war. Also manche Leute haben das ganze Jahr über gespart, um sich so eine Teilnahme an so einem Sudetendeutschen Tag leisten zu können. Sie müssen die Anfahrten bedenken. Es waren ja nicht alle sogenannten Sudetendeutschen, waren ja nicht alle in Bayern gelandet, wo der Sudetendeutsche Tag häufig stattfand. In den Anfangsjahren allerdings auch einmal in Köln, einmal in Frankfurt und so weiter. Aber dann doch im Laufe der Zeit meistens in Bayern, dem Schirmland, dem Patenland. Und es war also eine große finanzielle Anstrengung und man wollte vor allem zusammenfinden mit Familienangehörigen und mit Verwandten. Natürlich hat es auch immer einen Kreis gegeben, der sich vor allem für die Politik interessiert hat. Und dieser Sudetendeutschen Tag wurde auch von der tschechischen Staatssicherheit immer beäugt und in tschechischen Zeitungen wurde auch sehr häufig darüber berichtet, was wieder da in Anführungszeichen verbrochen wurde auf diesem Sudetendeutschen Tag. Auch das Interesse der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit in den Medien war noch in den 70er Jahren sehr groß, gerade zum Wandel der Ostpolitik. War natürlich die Gegenposition, die meisten der in der Landsmannschaft organisierten Menschen gegen die Politik von Brandt und Scheel deutlich gemacht haben, sehr interessant und wurden auch in den Medien immer wieder, über die wurde auch in den Medien immer wieder berichtet. Das hat sich jetzt dahingehend geändert nach der Grenzöffnung, dass sehr früh auch schon tschechische Vertreter am Sudetendeutschen Tag waren. Also zunächst waren es vor allem Exiltschechen, die teilgenommen hatten, aber nachdem die Sudetendeutsche Landsmannschaft ihre Satzung geändert hat, Mitte der 2010er Jahre und den Paragraphen, in dem es um eine eventuelle Wiedergewinnung der Heimat geht, aus der Satzung gestrichen hat, seit der Zeit sind auch immer offizielle Vertreter der tschechischen Regierung im Sudetendeutschen Tag. Das war 2016 zum ersten Mal der Fall, als Kultusminister Daniel Herrmann als Redner aufgetreten ist. Auch tschechische Geistliche haben dann oft den Gottesdienst zum Beispiel zelebriert. Ja. Ein ganz neues Stadium, das sich immer mehr zum deutsch-tschechischen Treffen entwickelnden Sudetendeutschen Tags hat jetzt stattgefunden. In diesem Jahr 2026 hat der Sudetendeutsche Tag zum ersten Mal in Brno stattgefunden. Eingeladen war die Sudetendeutsche Landsmannschaft von einer Organisation, die seit Jahren den sogenannten Brünner Todesmarsch, ich sage jetzt in Anführungszeichen, nachbildet. Also man geht die Strecke, auf denen die Brünner Deutschen gleich nach dem Krieg vertrieben wurden, Richtung Österreich, geht man in rückwärtiger Richtung, also von dem großen Ort des Massakers ausgehend nach Brünn zurück. Und das sind sehr viele junge Leute, die da mitgehen, Deutsche und Tschechen, christliche Organisationen, auch von deutscher Seite, auch von tschechischer Seite. Und die Organisatoren dieses Brünner Friedensmarsches oder Versöhnungsmarsches, wie er jetzt heißt, in Anlehnung an den damaligen Brünner Todesmarsch, die haben die Sudetendeutsche Landsmannschaft eingeladen, den Sudetendeutschen Tag doch in Brünn, der Hauptstadt Mährens und der zweitgrößten Stadt Tschechiens, abzuhalten. Diese Einladung war von großen Protesten in der Tschechischen Republik begleitet. Gerade in den letzten 4 Wochen vor der Abhaltung hat man wirklich gedacht, das würde eventuell noch kippen oder es würde zu sehr, sehr, sehr starken Protesten kommen. Es hat dann auch Protestierende gegeben aus einer extrem rechten tschechischen Ecke. Aber die Personen auch aus Tschechien, die Teilnehmenden aus Tschechien, waren zum Großteil doch Befürworter des Dialogs. Und ich war selber nicht dort, aber ich habe von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört, dass es ein sehr offenes, gewaltfreies Miteinander war und dass man sogar auch mit Protestierenden zum Teil sehr offen reden konnte. Also die befürchteten Krawalle oder Zusammenstöße sind dann doch nicht gekommen. So dass man jetzt zum Beispiel die Idee hat, also bis jetzt eine Idee, dass man im Wechsel, also alle 2 Jahre den Sudetendeutschen Tag, einmal in Bayern und dann das Jahr drauf in einem Ort der Tschechischen Republik stattfindet. Der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft, Bernd Postel, hat in einem Interview zum Sudetendeutschen Tag auch dieses Jahr, also 2026, auch davon berichtet, dass es bereits von mehreren tschechischen Städten Einladungen zur Abhaltung des Sudetendeutschen Tags in ihrer Stadt gibt. Und das Interessante ist wirklich, ich habe schon die ganzen letzten Jahre über immer tschechische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf diesem Sudetendeutschen Tag getroffen, dass in diesem Jahr sehr viele tschechische Wissenschaftler dort waren, um dieses Thema der Erinnerung, der Erinnerungsmedien, der Heimattreffen auch zu untersuchen. Das ist sowieso ein interessantes Thema, um jetzt etwas abzuschweifen. Sarah Scholl-Schneider, eine Kulturwissenschaftlerin aus Mainz, hat immer davon gesprochen, dass es inzwischen so eine Koalition von sudetendeutschen Großeltern und tschechischen Enkeln gibt. Und zwar hat sie festgestellt, dass es häufig von jungen Tschechen der Impuls ausgeht, über die Region, in der sie jetzt leben, durch frühere Bewohnerinnen und Bewohner informiert zu werden. Also wenn zum Beispiel ein junges tschechisches Paar ein Haus in einem der vormals hauptsächlich von Deutschen bewohnten Gebiete kauft, möchte es gern wissen, wer hat vorher in diesem Haus gewohnt und versucht, häufig auch über Heimatblätter oder ich habe es auch bei solchen Annoncen auch schon in der Sudetendeutschen Zeitung gelesen, durch Annoncen rauszukriegen, wer weiß was über die Vorbesitzer. Und sie treffen sich dann mit diesen Vorbesitzern. Das führt zu langen Gesprächen, das führt zu Freundschaften, das kann zu Freundschaften führen. Das kann auch dazu führen, dass eventuelle Dachbodenfunde in diesen Häusern dann zurückgegeben werden an die inzwischen Nachfahren dieser Erstbewohner. Also da hat sich wirklich was entwickelt, was sehr interessant ist, weil oft das häufig das Interesse von tschechischen Enkeln, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weitaus größer ist als das Interesse von den eigenen Enkeln. Ja, das ist also nicht immer der Fall, ich will wirklich nicht pauschalisieren, aber das kommt häufig zu dieser Koalition und das finde ich sehr, sehr interessant und das kann man auch am Sudetendeutschen Tag feststellen. Ich war mit einer Kollegin, die aus Chomutov, also Komotau stammt, einer tschechischen Kollegin, die aus einer deutsch-tschechischen Familie kommt, einmal am Sudetendeutschen Tag. Und dann hat sie sich an den Tisch Komotau gesetzt. Klar, sie stammt aus Komotau. Sie stammt aus Chomutov. Aber, und hat dann mit ehemaligen Komotauern dazu sprechen begonnen. Und das finde ich doch eine sehr interessante Entwicklung, dass diesen Sudetendeutschen Tag in ein ganz anderes Licht inzwischen rückt. Natürlich gibt es trotzdem noch die Rede des bayerischen Ministerpräsidenten, aber es gibt sehr viele Privatinitiativen inzwischen auch in der Tschechischen Republik und in Deutschland, die da einfach ein Miteinander, ein normales Vorkriegsmiteinander, quasi wie Vorkriegsmiteinander, begehen an diesem Sudetendeutschen Tag. Und das, denke ich, ist so eine große Chance für so eine Institution. Man hat immer gedacht, irgendwann würde es diese Art von Heimattreffen nicht mehr geben. Aber ich denke, durch so eine Wandlung hat es halt eine ganz neue, ja, ganz neues Aussehen, eine ganz andere Funktion, ganz neue Funktion vor allem.
Das heißt, die Bedeutung dieser Medien der Erinnerung hat sich geändert von einer wie auch immer gearteten Verbindung zur Heimat mit einer Hoffnung zur Wiederkehr, ist es jetzt zu etwas geworden, wo man sich eben sozusagen der Wurzeln bewusst ist, der Familie und der Community, aber eben nicht mehr dieses, was in den frühen 50ern auch da war, dieses Revisionistische, das ist da nicht mehr drin.
Genau. Und ich habe auch immer, selbst in Magdritz, ich habe in den Jahren 1990 bis 1999 das Egerlandmuseum in Magdritz geleitet. Und schon damals habe ich festgestellt, dass, wenn man dieses Thema in einen größeren Rahmen setzt, das Interesse von Besuchergruppen, da ist, an die man zuerst überhaupt nicht gedacht hat. Aber ich muss sagen, dass damals in Magdrit bereits die russlanddeutschen Gruppen, die ich geführt habe, die weitaus interessiertesten waren, weil man diese Fluchterfahrung, dieses Verlassen müssen der Heimat, dieses Weggehen und Mitbringen, dieses was lässt man zurück, was nimmt man mit, wie wird man integriert, was für Schwierigkeiten hat man am Anfang in der sogenannten neuen Heimat, weil das doch was nicht nur auf die Flucht und Vertreibung von Heimatvertriebenen beschränkte Erfahrungen sind, sondern die kann man auch auf viele andere Migrationen unserer Zeit auch übertragen. Und deswegen denke ich, haben diese Museen, wenn sie sich öffnen, wie so die Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung in Berlin das zum Beispiel gemacht hat und auch auf andere Vertreibungen eingeht, haben sie doch noch eine ganz gute Chance, weil Vertreibung ist eben nicht beschränkt auf die Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern die sind ist ein alltägliches Phänomen. Und dann wird sich natürlich auch der Umgang und die Form der Erinnerung wird sich etwas ändern, aber es wird vielleicht für viele Gruppen ertragreichere Form der Erinnerung sein. Ich finde immer als interessantestes Thema bei diesen Erinnerungsmedien finde ich immer noch das Beispiel des Gepäcks, also des Mitgebrachten von daheim, wie man das zuerst versteckt, wie man es nicht auspackt, wenn man sich nicht als Fremder outen will, wie man es dann allmählich langsam auspackt. Festzüge, das ist auch ein interessantes Medium der Erinnerung, an das man vielleicht zuerst gar nicht denkt. Also das ist eine interessante Beobachtung, die man machen kann in den 1950er, 60er Jahren, wenn heimatvertriebene Gruppen sich überhaupt bei einem Festzug vorgestellt haben, dann mit Nachbildungen von Sehenswürdigkeiten ihrer Heimat oder mit Trachten. Und in den 80er Jahren, 90er Jahren hat man begonnen, auch das Thema Flucht und Vertreibung umzusetzen. Aber auch da in so einem medial vermittelten Bild, also da sind oft Tracks mitgelaufen, die eher ausschauen wie so amerikanische Tracks aus dem Wilden Westen, also in Anführungszeichen Wilden Westen. Also man hat auch da auf ein erkennbares Motiv wie den Leiterwagen oder den Treckwagen eben zurückgegriffen, obwohl für viele Vertriebene ja die Vertreibung ganz anders abgelaufen ist. Sie wurden in Viehwaggons ausgesiedelt und sind nie mit einem Treck geflohen. Aber das ist auch nur wieder ein weiteres Beispiel, an dem man das erklären kann, was wir vorhin besprochen haben.